Listen.
Eins der Variablen, die man nutzen kann, um entsprechend das Gewicht weiter zu reduzieren, auch die Kalorien zu reduzieren. Eine ganz normale Rationale, die man da in Betracht ziehen muss. Andere wäre halt, die Aktivität zu erhöhen, ja, was durchaus möglich ist, was aber dann wieder vom Szenario abhängt, wie hoch ist die Aktivität schon, die konstant ist. Ja? Also jemand, der schon 15.000 Schritte macht, bei dem erhöhe ich jetzt dann nicht mehr die Schritte, sondern da werden dann Kalorien gestrichen. Ja? Weil wir können natürlich irgendwann nicht einfach noch mehr Aktivität machen, weil A, Faktor Zeit, ja, der wird irgendwann viel zu groß. Das heißt, das Stresslevel steigt, weil ich viel zu viel Zeit investieren muss. Und auch die Ermüdung steigt irgendwann, auch wenn sie pro 1.000 Schritte halt sehr, sehr klein ist, bei 20.000 Schritten irgendwann geht sich das halt nicht mehr positiv aus und dann ist es halt viel, viel einfacher, Kalorien zu reduzieren. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung, ein weiteres Q&A back to back. Glaube ich, sind wir back mit dem Q&A, mit diesem Sendeformat. Vielen Dank wieder für die zahlreichen Fragen und auch definitiv wieder interessanten und für viele Zuhörer relevanten Fragen, die ich über Instagram wieder bekommen habe. Vorab werde ich einmal kurz wieder ein kleines Update geben, was bei mir so passiert ist. Ist, glaube ich, letzte Woche ein bisschen länger geworden. Diese Woche gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viel zu erzählen auf meiner Seite, außer dass ich mittlerweile das Gefühl habe, wieder jetzt so in Woche 3 des Mesozyklus meine Work Capacity zurückzuhaben, so eine gewisse Readiness zurückzuhaben für hartes Training, für mich produktives Training, Training, von dem ich Benefits draus tragen kann. Dort bin ich jetzt wieder an dem Punkt zu 100%. Also die letzten 3-4 Trainings waren wieder richtig, richtig progressiv, haben sich sehr, sehr gut angefühlt. Und das wäre auch wieder so das Learning der Woche für mich oder vielleicht auch für dich als Zuhörer. Wenn du Zeiten hast oder Tage hast, wo du ins Gym gehst und dir denkst, heute will ich diese Progression, heute will ich diese Intensität bringen, heute will ich dieses Trainingsvolumen absolvieren. Und es ist dir nicht gegeben, also du fühlst dich nicht danach. Ja? Also diese Readiness, von der ich da spreche, kann vieles beinhalten, unter anderem, dass, wie bei mir es jetzt der Fall war, dass ich nach meiner Erkältung einfach noch überhaupt nicht die Arbeitskapazität wieder hatte, um dieses Trainingsvolumen in der gewünschten Auslastung auszuführen. Und dementsprechend habe ich natürlich auch keine Progression machen können. Nichtsdestotrotz war das auch ein produktives Training, denn es war innerhalb meiner Kapazitäten, also die Kapazitäten, die ich nach der Krankheit halt wieder hatte. Ja, und in der Vergangenheit war es halt immer so, dass ich gesagt habe, ja, aber ich muss jetzt sofort wieder dahin, wo ich mal war, denn ich bin ganz klar immer diesem Gedankengang aufgesetzt oder verfallen, was einen enorm bremst, dass man immer mehr machen muss als vorher, um Hypertrophie zu produzieren. Also irgendwann hat man das Level, was man jetzt erreicht hat, an Trainingsvolumen, an Intensität, an Load, was man bewegt, da muss man immer mehr machen, ansonsten kann ich nicht wachsen. Und das ist einfach definitiv de facto nicht der Fall. Das ist eine viel zu simple Betrachtungsweise des ganzen Themas. Und mittlerweile habe ich da viel dazugelernt und habe es auch geschafft zu akzeptieren, wenn meine Kapazitäten es nicht hergeben, dass ich das im Training schaffe, was ich gerne auf dem Zettel schaffen würde, um das Optimalste an Progression und Fortschritt für den Prozess rauszuholen, weil es aber mir einfach nicht in dem Moment gegeben ist. Und ich mich da wieder gedulden muss und ich mich da wieder hinarbeiten muss, das ist dann meine primäre Aufgabe, mich zurückzuhalten im Training, um mich dort wieder hinzubringen, wo ich wieder deutlich mehr von dem Training profitieren kann. Und da bin ich jetzt wieder angekommen, da bin ich riesig glücklich drüber, denn am glücklichsten sind wir, wenn wir halt selbst in der Hand haben und agieren können und uns nicht zurückhalten müssen. Und an dem Punkt bin ich jetzt wieder angekommen und habe die ein oder anderen Rap-PRs, diese müssen natürlich noch in Zukunft validiert werden, aber es sieht schon mal ganz gut aus, rausgehauen. Und mit dem Wissen geht es jetzt den Rest des Mesozyklus zu akkumulieren. Werden dann wahrscheinlich 5 Wochen, habe ich mit Steve schon drüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich eher 5 Wochen wieder ansammeln werden, als dass es 4 werden, weil die ersten 1 bis 1,5 Wochen halt doch ein bisschen submaximaler ausfallen mussten. Und dementsprechend kann man das Mesozyklen natürlich auch für sich halt so anpassen und die Länge halt verkürzen, verlängern, so wie man halt produktiv damit umgehen möchte. Und das werde ich jetzt definitiv tun. Ansonsten habe ich mein Stressmanagement, was ich ja auch im letzten Podcast gesagt habe, definitiv aufs nächste Level gebracht. Ich habe jetzt mir ganz klar als Ziel gesetzt bis zum Ende des Sommers. Und Ende des Sommers heißt bei mir, der Sommer ist ja jetzt eigentlich zu Ende, Ende Oktober geht es nochmal für eine zwei Wochen lange Reise in die Staaten nochmal dieses Jahr nach Kalifornien. Und dann ist für mich der Sommer vorbei. Und bis dahin habe ich mir für meine Offline- und Online-Klienten halt ein Cap gesetzt. Dort werde ich jetzt bis dahin keine Klienten mehr annehmen. Und da jetzt einfach so diesen Workload, den ich jetzt pro Woche halt habe, an den will ich mich jetzt erstmal gewöhnen, denn er ist schon einen Ticken höher über die letzten Wochen und Monate geworden. Und wenn ich da die Kapazitäten, wenn ich das halt adaptiert habe, ist genau wie im Training, dann kann ich auch mal dort wieder an mehr Arbeit denken. Aber aktuell steht halt auch noch, oder aktuell weiß gar keiner, steht auch noch ein weiteres Projekt an, was ich gerade bestätigt habe, dass ich das machen werde, wo ich auch richtig Bock drauf habe. Dazu aber, das wird noch ein bisschen dauern, bis es dazu mehr gibt, wo aber halt auch enorm viel Arbeit reingesteckt werden muss. Und da will ich mir halt jetzt auch ein bisschen die Kapazitäten freihalten. Also Stressmanagement und Zeitmanagement ist ganz klar letzte Woche auch ganz, ganz groß auf meinem Zettel gewesen, um einfach auch in der Hinsicht effizient zu bleiben, was die Arbeit angeht, was die Klienten angeht und was die Produktivität auch angeht und was auch wieder den Podcast angeht in Bezug auf Gäste. Ja. Juri, das soll es auch schon wieder gewesen sein für das kleine Update. Meinerseits, wie immer, freue ich mich natürlich, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, dann jetzt schon mal den Like-Button drücken. YouTube ist zwar nicht die Hauptplattform, auf die ich abziele mit dem Podcast, aber es kann natürlich nicht schaden, wenn das Ganze dort auch ein paar Algorithmus, was weiß ich, Wellen schlagen könnte. Ja? Also, freue ich mich drüber. Jetzt kommen wir aber zu euren Fragen, die wieder, wie gesagt, zahlreich eingegangen sind. Und als allererstes nehme ich mal eine relativ lange Frage, die über 3 Instagram-Fragen zusammengetragen wurde, vom MA The Athlete. Wie sollte man Progression von Woche zu Woche im Meso gestalten? Sets, Reps oder Load erhöhen? Bei welchen Muskelgruppen sollte man welche der 3 Variablen steigern? Fragezeichen. Beziehungsweise bei welchen Übungen welche der 3 Variablen erhöhen? Fragezeichen. Eine sehr, sehr gute Frage, der ich auch jeden Tag wieder im Coaching begegne. Natürlich gerade zum Anfang eines Coachings. Gerade bei Athleten, die vielleicht noch nicht mit dynamischen Trainingsvolumen in Kontakt gekommen sind, für die ist dann immer genau diese Frage relevant. Wie soll ich die Progression jetzt gestalten? Welchen Faktor soll ich jetzt nächste Woche erhöhen? Ja? Und die Frage war ja, sollen es die Sätze sein? Also das dynamische Trainingsvolumen, soll ich mehr Sätze machen, soll ich mehr Wiederholung anstreben oder soll ich das Gewicht erhöhen, also die Loads. Und das ist natürlich sehr, sehr davon abhängig, welche Übung man gerade betrachtet, in welchem Wiederholungsbereich man sich aufhält und ob man natürlich überhaupt mit dynamischem Trainingsvolumen arbeitet. Und wenn ich diese 3 Faktoren mal durchgehe, würde ich einfach mal sagen, Den letzten Schritt, den man gehen sollte, aus meiner Sicht immer, ist es, das Satzvolumen zu erhöhen. Ja, also das ist erstmal aus meiner Sicht ein untergeordnetes Tool, um Trainingsprogression zu gewährleisten. Denn aus meiner Sicht, wenn man gerade mit relativen Intensitäten arbeitet, das ist halt ein weiterer Faktor, der bei dieser Gleichung und bei der Betrachtung des Themas immer mit reinspielt, wenn man diese relativen Intensitäten nutzt und diese von Woche zu Woche fallen lässt, ja, dann kann man auch noch sehr gut über die Loads, also das, die absolute Intensität, das, was auf der Hantel bewegt wird, eine Progression gestalten, indem man nämlich die Loads erhöht und die Reps aber gleich hält. Ja? Und dadurch, dass die sozusagen die Nähe zum Muskelversagen von Woche zu Woche fällt, schaffe ich mit höheren Loads die gleiche Wiederholungszahl. Ja? Das wäre eine der möglichen Progressionsmuster, die ich in den meisten Fällen empfehlen würde, wenn es halt um Compound Lifts geht. Also Mehrgelenksübungen, ne, die Big Three zum Beispiel, alles, wo man relativ viel Gewicht bewegt und ein Microloading. Microloading ist dann halt für mich halt auch schon 1,25 Kilo pro Seite machen kann. Dort ist so eine Progression durchaus realistisch über den Mesozyklus durchaus machbar. Und das sollte man dann auch versuchen anzustreben, wenn man das so machen kann. Ja, wenn man jetzt noch kleinere Loads im Studio hat oder noch kleineres Microloading machen kann, dann sowieso. Bin ich sowieso schon lange am Überlegen, ob ich mir nicht mal so ein Microloading Hantelscheiben, so eine kleine Mini-Hantelscheiben besorge. Die gibt es, glaube ich, bis zu, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall 500 Gramm. Und solche Geschichten, was eigentlich sehr, sehr geil ist, wo ich glaube, dass eine Progression dort am einfachsten zu realisieren ist. Naja, aber die meisten werden 1,25er Scheiben haben. Wie gesagt, da würde ich entsprechend dann das Ganze so gestalten bei den Mehrgelenksübungen. Ja? Wenn es jetzt um die Isolationsübung geht, ja, und auch Wiederholungsbereiche, ich sag mal alles Wiederholungsbereiche 5 bis 10 wäre dann wieder dem vorigen Thema zuzuschreiben. Dort würde ich mich da aufhalten. Dort ist diese Progression halt von Load pro Woche sinnvoll. Wenn ich jetzt in die Isolationsübung gehe und dort auch Wiederholungsbereiche, ich sag mal, von 10 bis 20 oder 20 bis 30 anstrebe, ja, dann kann ich natürlich auch sehr gut erstmal über entsprechende Wiederholungszahlen, die Progression von Mikrozyklus zu Mikrozyklus gewährleisten. Und da würde ich es halt immer so machen, wenn ich jetzt halt eine große Rep-Range habe, was bei diesen hohen Wiederholungszahlen durch die sinkende Work Capacity durchaus abfallen kann, sehr stark und durch die Ermüdung. Das heißt, ich habe einen Wiederholungsbereich für, keine Ahnung, Triceps Extensions von 10 bis 20. Ich schaffe im ersten Satz 19, im zweiten nur noch 16 und im dritten nur noch 11, was durchaus passieren kann, so in dem Szenario. Ja. Dann habe ich es natürlich geschafft, im ersten Satz schon sehr, sehr hoch in diese Range reinzukommen. Ja. Wäre jetzt aber das Szenario gewesen, ich schaffe im ersten Satz vielleicht nur 15, im zweiten 13 und im letzten nur noch 9, dann würde ich halt schauen, dass ich dort erstmal versuche, die Wiederholungszahl zu steigern zum nächsten Mesozyklus. Wenn ich sowieso schon sehr hoch in diese Rep-Range reinfalle, also ans oberste Ende im ersten Satz, dann würde ich die Loads auch schon erhöhen, um wieder den kleinsten Schritt, den man möglich machen kann, am Stack, am Gerät, immer die kleinste Steigerung, wirklich, immer, 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 immer. Werdet nicht gierig, lasst das Ego zu Hause und lasst euch die Nettohypertrophie zu euch kommen. Habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mehrfach so gesagt halt. Ne? Genau, das wäre die Progression über Reps. Durchaus ist an manchen Tagen, je nach Tagesform und Thema Readiness, ja, und wie habe ich entsprechend meine Regenerationskapazitäten kreiert, Schlaf, Stressmanagement, auch beides möglich halt, ne? Also ich kann natürlich auch, es kann sogar sein, dass ich die Loads erhöhen kann und auch noch mehr Reps schaffe und die Auslastung einhalte, die Reps in Reserve, was nicht oft der Fall sein wird, aber auch der Fall sein kann. Und dann nehme ich das natürlich so mit. Also das, was mir an dem Tag an Kapazität gegeben ist, das nehme ich natürlich sofort mit, ganz klar. Ist halt aber, je fortgeschrittener man ist, seltener natürlich der Fall. Genau. Ich glaube, damit habe ich die Frage, glaube ich, ganz gut beantwortet. Und diese Satzprogression, dass man halt einen Satz hinzufügt, ist aus meiner Sicht natürlich immer dann die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ich kann halt nicht mehr Reps, ich kann, also eine Low Progression ist nicht möglich, ich kann auch nicht mehr Reps machen, ich kann jetzt wirklich nur noch einen Progressive Overload darüber gestalten, dass ich einfach einen Satz hinzufüge. Ja, das ist einfach die einfachste Art und eine stumpfe Art und Weise natürlich einfach für Overload zu sorgen. Ganz, ganz simpel. Ja? Aber das sollte man nicht einfach darum tun, nur um Sätze zu erhöhen, sondern weil es, weil die anderen Faktoren entsprechend nicht mehr möglich sind und man dort ausgereizt hat. Ja? Deswegen, es kommt nicht darauf an, dass man von jede Woche bei jeder Übung irgendwie einen Satz hinzufügt, sondern da, wo es sinnvoll sein kann, wo man merkt, okay, da habe ich noch Kapazitäten, dort kann ich noch was hinzufügen, da kann ich noch mehr regenerieren. Ja? Das zu dem Thema. Gute Frage. So, wie hoch ist ein wirklich sinnvoller Überschuss, der eine recht niedrige Gaining Rate mit sich bringt? Von JBZ. BXYZ. Whatever, wie man das ausspricht. Eine gute Frage. Ich muss erst mal wieder überlegen, ob ich sie richtig verstehe. Ein sinnvoller Überschuss. Sinnvoll würde für mich heißen, dass es messbar ist und die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass wir dort Hypertrophie produzieren. Ja, dieser Faktor sollte dann wohl gegeben sein. Und trotzdem eine recht niedrige Gaining Rate mit sich bringt. Habe ich, glaube ich, auch schon mehrmals im Podcast beantwortet. Aus meiner Sicht sind 0,5% bis 2% des Körpergewichts ein Bereich, der realistisch Zuwächse möglich macht, je nach Fortschritt des Athleten auch realistisch ist. Also 0,5. Und bei der Rate von 0,5 ist natürlich die Messbarkeit sehr, sehr debattierbar. Ja, es können auch einfach Fluktuationen sein. Es können so viele Sachen sein, die das maskieren. Und 0,5% kommt natürlich dann auch darauf wieder an, absolut, was habe ich für einen Athleten vor mir? Habe ich eine Dame vor mir, die vielleicht 60 Kilo wiegt? Habe ich einen Herrn vor mir, der 90 Kilo wiegt? Ja, klar, prozentual ist das natürlich immer etwas Absolutes. Ja. Aber das wäre halt so das Minimalste, womit du arbeiten kannst. Und dann würde ich halt aber auch noch andere Faktoren ganz klar natürlich auch monitorisieren. Monitorisieren, sagt man das so? Nee, monetarisieren bei YouTube, ne? beobachten, ganz klar Indikatoren suchen und beobachten, was passiert, welche Indikatoren habe ich dafür, dass ich auf einem guten Weg bin, Hypertrophie zu machen. Und dazu zählt natürlich ganz klar das Spiegelbild, Vergleichsbilder machen, Umfänge nehmen, ja, und natürlich auch Mesozyklen miteinander vergleichen. Auch das kann Sinn machen. Und das Gesamtbild an sich gibt dann natürlich Aufschluss darüber, ob ich in die richtige Richtung unterwegs bin. Rein nur die Gaining Rate würde ich gar nicht einzeln nehmen. Dafür haben wir genügend Faktoren oder im Coaching auch genügend Faktoren, die wir heranziehen können. Und da sollte man sich halt nicht unbedingt limitieren, sondern alles an Informationen und Daten mitnehmen, die man hat und in dem mit einbeziehen, wie man das Ganze bewertet und dann auch agiert für die Zukunft oder reagiert entsprechend. Ne? Gut, dann haben wir die Frage von Marcel Raab, soll das, glaube ich, heißen, Literatur zu Trainingsperiodisierung, Fragezeichen. Da kann ich natürlich ganz klar wieder die Empfehlung geben, dass man sich alles von Renaissance Periodization dazu natürlich anschauen sollte. Sagt der Name ja schon, Periodization. Das Ganze ist natürlich ganz, ganz nach diesem, auf dieses Thema ausgerichtet halt, ne? Ja, also wirklich alle E-Books, die ich von denen gelesen habe, von den Damen und Herren, sind sehr, sehr empfehlenswert, was dieses Thema angeht. Und ja, das wäre meine erste Empfehlung, ganz klar. Renaissance Periodization und dort sich anschauen, welche Trainingsbücher es gibt. Es gibt natürlich sehr, sehr prinzipielle Bücher. Ich habe gerade nicht den Namen des Grundbuches im Kopf. Scientific Principles of Strength Training. Ich wieder mit meinem Deutsch in Englisch. Ich glaube, das ist so das Grundbuch. Und dann gibt es natürlich die Volume Landmarks, die ganz klar nochmal auch das mit berücksichtigen. Das wären so meine zwei Haupttipps, wenn man sich da erstmal einlesen möchte. Und dann im späteren halt das Minicut Manual war auch sehr, 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 sehr gut. Und ja, alles. Das soweit dazu. Dann von Fabi Adam, auch immer im Podcast vertreten, auch immer am Reposten, dass er den Podcast hört, freut mich riesig. Wie lange sollte deine, und nicht meine, wie lange sollte eine Maintenance-Phase dauern und steigerst du da das Volumen über den Zyklus? Also wie lange eine Maintenance-Phase per se dauern sollte, würde ich, glaube ich, schwer in absoluten, irgendwie absolut sagen können. So aus meiner Praxis heraus kann ich sagen, dass ich Maintenance-Phasen halt für einen Mesozyklus mache. Und das kann alles zwischen 3 und 6 Wochen sein. Ja, das ist so die Range, die ich dafür je nach Klient und nach Umstand einplane. Wo ich ganz klar sagen würde, eine Maintenance-Phase würde ich strategisch auch ganz oft nutzen. Also wenn ein Klient zum Beispiel weiß, er hat einen Zeitraum, wo er 2-3 Wochen jetzt zum Beispiel im Ausland ist, im Urlaub ist und dort schwer natürlich einen gewohnten Trainingsalltag aufnehmen kann und das auch vielleicht gar nicht soll, weil im Urlaub hat man andere Sachen zu tun und ständig Gyms suchen und hin und her laufen und dann sowieso schwer der Vergleichbarkeit auch Genüge zu tun, ist es sowieso schwer, nutze ich Maintenance-Phasen strategisch auch einfach ganz, ganz oft, um einen Klienten halt entsprechend vom Trainingsstress runterzubringen, weil es auch gerade in dieser Phase nicht sinnig ist, weil man im Urlaub ist oder weil gerade eine sehr, sehr stressige Phase im Leben ist, Studium etc., ne? Klausurenphase, so wie es bei mir jetzt zum Beispiel auch war, dass ich familiär viel um die Ohren hatte. Es kann halt immer Phasen geben, wo du weißt, Stress ist so hoch und man hat so viel auf dem Zettel, dass man nicht produktiv trainieren wird. Produktiv trainieren ja, vielleicht, aber man wird die Regeneration halt wird schwer hinterherkommen und die Zeit ist einfach nicht ideal dafür geeignet, produktiv im Training zu sein. Ja, und da wird halt auch entsprechend die Früchte werden halt nicht so fruchtig ausfallen. Ja, das, was man sieht, wird halt nicht so ausgiebig sein. Und da nutze ich Maintenance-Phasen einfach strategisch sehr, sehr gerne, um diese Zeit möglichst für die Zukunft zu nutzen, um sich halt wieder in eine sehr, sehr gute Ausgangslage zu bringen, um danach, wenn man dann wieder mehr Zeit hat und die Zeit dafür gegeben ist und die Umstände besser sind, diese dann ideal zu nutzen, weil man sich super darauf vorbereitet hat. Das heißt, ich habe natürlich durch das gesenkte Trainingsvolumen, das Erhaltungsvolumen, ne, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sehr, sehr viel Ermüdung abbaue. Ja? Und ich habe den Vorteil, dass ich natürlich auch mental wieder die Lust aufs Training sich enorm steigert. Also der mentale Aspekt, den sehe ich bei Maintenance-Phasen auch sehr, sehr stark mit unterschätzt. Also ich finde den fast schon mit einer der, ja nicht wichtiger, aber er ist sehr, sehr machtvoll. Also wenn man wirklich lange hochvolumig trainiert hat, dann ist man irgendwann an einem Punkt, wo man sagt, ich habe auch irgendwie keinen Bock mehr darauf. Und das ist auch ganz normal. Und da müsst ihr euch auch gar keine Sorgen machen, dass ihr denkt, irgendwie habe ich jetzt irgendwie, was mache ich was falsch? Ich fand doch sonst Training immer geil. Das ist eine ganz normale Adaption des Körpers, dass er sich daran gewöhnt und dass er natürlich auch irgendwann Adaption hat und auch irgendwann sagt, dann einen gewissen Widerstand gegen aufbaut. Ne? Und natürlich auch die Hypertrophie an sich wahrscheinlich nicht mehr so fruchtbar ist, wenn man das zu lange macht und eine Maintenance-Phase dafür halt prädestiniert ist, um sich da wieder in eine Ausgangslage zu bringen, um die Hypothese auch der Sensibilität für Hypertrophie wieder entsprechend ein besseres Niveau zu geben und dass man dort wieder besser darauf anspringt, auf Hypertrophie-Training und auf hochvolumiges Training halt. Ne? Und zu der Frage, ob ich das Trainingsvolumen steigere in Maintenance-Phasen, nein, tue ich nicht. Ich halte das Trainingsvolumen wirklich beim Maintenance-Volume wahrscheinlich drüber, ja, weil wenn man mal ehrlich ist, das, was wir an Datenlage haben oder was wir an Hinweisen an Datenlage haben, würde man das Maintenance-Volumen, was tatsächlich meistens bei den Athleten der Fall ist, schwer umsetzen, weil die meisten das nicht mitmachen würden, inklusive meiner einer. Bin ich genauso. Das ist halt wirklich so gering, dass man die wenigsten sich trauen werden, das zu machen und es schwer ist, auch mit Athleten auszuführen. Deswegen würde ich wahrscheinlich schätzen, das richtig produktivste Maintenance-Volumen mit den Vorteilen, die ich eben genannt habe, das wäre wahrscheinlich noch viel besser, aber es ist halt schwer, mit dem Mindset eines Physikathleten in Einklang zu bringen. Da ein Buy-in zu haben, also dass wirklich eine Überzeugung stattfindet vom Coach, die der Klient auch kauft in dem Sinne und auch der, selbst der Überzeugung geworden ist und das dann auch wirklich effizient ausführt, ist sehr, sehr schwer. Also das ist halt wirklich low, das, was wir halt wissen, was Maintenance-Volumen ist. Ja, wie gesagt. Aber ich würde es halt nicht dynamisch halten, weil es aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Das Maintenance-Volumen ist das Maintenance-Volumen dann, für das man es hält. Und da brauche ich kein dynamisches Volumen, sondern ich will ja einfach die Ermüdung abbauen. Und unter Umständen macht eine Maintenance-Phase natürlich, kann man es da auch sinnig machen, dass man entsprechend die absoluten Intensitäten erhöht, ja, in der Zeit, weil das Trainingsvolumen halt gering ist und man das sehr, sehr gut regenerieren kann. Das heißt, man kann entsprechend mal ja, im höheren Load-Bereich arbeiten und da würde ich dann natürlich auch die Satzprogression nicht machen, sondern da kann man dann schauen, ob man vielleicht von Woche zu Woche die Loads erhöhen kann, was dann natürlich auch durchaus machbar sein sollte. Ne? Also die Reps in Reserve, die gibt es definitiv bei mir, aber ich steigere das Volumen nicht rauf, runter und so weiter. Das soweit dazu. Gut, dann hat Leslie Anna gefragt, könntest du dynamisches und statisches Trainingsvolumen erklären? Was ist optimaler, deiner Meinung? Habe ich, glaube ich, auch schon mal einen Podcast gemacht oder vielleicht bei einer anderen Frage im Nebensatz erklärt. Also der Hauptunterschied, also statisches Trainingsvolumen, einfach um erstmal die beiden Begriffe kurz verständlich zu machen für den Zuhörer, der jetzt gar nicht weiß, wovon redet er da. Also mit Volumen an sich, ja, damit ist gemeint die Anzahl an harten Trainingssätzen pro Trainingswoche pro Muskelpartie. Ja, das ist das Volumen, von dem wir hier sprechen. Und das statische Volumen gibt natürlich das wieder, dass ich entsprechend für eine Muskelpartie, ja, die gleiche Anzahl an Sätzen über einen Trainingsblock konstant halte und die Sätze nicht erhöhe. Ja. Eigentlich so das grundsätzliche Training, was die meisten wahrscheinlich kennen, mit dem sie angefangen haben, mit dem ich auch angefangen habe. Und dann gibt es den Ansatz des dynamischen Trainingsvolumens, indem ich von Trainingswoche zu Trainingswoche immer weiter unter Umständen, so wie ich es vorhin schon genannt habe, ja, bei der Progression, immer weiter Trainingssätze hinzufügt unter bestimmten Parametern. Ja. Und das hat den Sinn, dass ich halt versuche, mich von meinem minimal effektiven Volumen, also das, wo ich mit der geringsten Arbeit schon einen Muskelwachstumsreiz produziere, ja, also ich habe einen Stimulus, ja, und ich habe eine Adaption, ja, also das Geringste, was ich dafür tun muss, damit das überhaupt stattfindet, das minimal effektive Trainingsvolumen. Und das ist sozusagen der Startpunkt und ich versuche mich über mehrere Wochen zu dem maximal regenerierbaren Trainingsvolumen, ja, das, wovon ich mich das Maximum an Trainingsvolumen, ja, was ich regenerieren kann und wo ich noch einen Fortschritt zur nächsten Woche produzieren kann und was ich auch noch regenerieren kann, ja, und da ist dann sozusagen die oberste Grenze dessen, was halt produktiv an Training sinnvoll ist. Das heißt, ich versuche die einfachsten Gains mitzunehmen und auch das adaptive Volumen, also dieses Fenster maximal mitzunehmen, um die ganze Spanne an Stimulus und an Adaption dementsprechend einzufangen für diesen Trainingszyklus. Das ist der Ansatz des dynamischen Trainingsvolumens, was nicht heißt, dass das statische Trainingsvolumen dem unterlegen ist. Das möchte ich gar nicht sagen, sondern was ich schon mal gesagt habe, ich finde, das dynamische Trainingsvolumen ist ein Ansatz, wo man mehr aktiv handeln kann und anpassen kann. Beim statischen Trainingsvolumen kann es halt aus meiner Sicht sehr schnell der Fall sein, dass ich also die einfachen Gains gar nicht mitnehme oder zu schnell entsprechend zu viel trainiere und die Regeneration in Relation zur Adaption nicht ideal ist. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde halt den meisten Anfängern empfehlen, erstmal mit statischem Trainingsvolumen loszulegen, denn das ist erstmal gar nicht der Faktor, sondern da geht es aus meiner Sicht immer erstmal darum, Übungen, Bewegungsvarianten zu optimieren, sie zu verstehen, neuronal effizient zu werden. Und dann kann man sich im Laufe dieser Erfahrung, und je effizienter man wird pro Übung und pro Satz und pro einzelner Wiederholung, ja, dann kann man natürlich auch über das Trainingsvolumen nachdenken. Dann kann ein dynamisches Trainingsvolumen sehr, sehr produktiv sein. Nicht zuletzt habe ich mittlerweile tatsächlich fast nur noch Klienten, die mit dynamischem Trainingsvolumen arbeiten. Weil es aber natürlich auch mittlerweile sehr, sehr gängig geworden ist, ne? Und die meisten dann auch irgendwann natürlich so wie die Leslie jetzt danach fragt, ne? Gut, nächste Frage. Gains 1004, auch immer am Start. Bei Ruderübungen einfach die Brust nach oben schieben, dann Schultern automatisch hinten, Fragezeichen. Also zuallererst mal Ruderübung an sich. Die Brust nach oben schieben ist immer eine gute Idee. Dadurch wirst du schon sehr, sehr viel richtig machen, sagen wir es mal so. Oder es wird sehr, sehr viel dort aktiviert, wo du es haben möchtest. Ja? Und die Brust nach oben schieben ist halt immer auch eine Sache, jeder versteht das anders halt. Ne? Also ich nutze im Personal Training ganz oft den Begriff eine ganz stolze Brust, also die Brust stolz rausdrücken, ganz, ganz stolz, ja? Den Brustkorb rausschieben. Ja? Und dadurch hast du natürlich eher eine Haltung, dass die Schulter nach hinten wandert, automatisch im Gegenzug. Ja? Was schon viel für die Aktivierung entsprechend der jeweils ja, von dir anvisierten Partie im Rückenbereich natürlich verbessert, die Möglichkeit der Aktivierung verbessert. Was ich dem aber überstellen würde, was heißt überstellen, was dem übergeordnet wäre aus meiner Sicht, ist ganz klar die Kontrolle der Schulterblätter. Ja, du solltest primär erstmal, oder man sollte primär vielleicht erstmal darüber nachdenken, dass man die Schulterblätter nach unten zieht und zusammenzieht. Also eine Depression nennt sich das Ganze. Du bringst die Schulterblätter nach unten und ziehst sie zueinander. Diese beiden Faktoren würde ich, ja, wie gesagt, überordnen. Das Brustbein rausziehen passiert auch dabei quasi automatisch. Wenn du die Schulterblätter zusammenziehst, dann schiebst du das Brustbein raus. Ja? Also dieses Brust rausschieben ist quasi ein Resultat der Schulterblattarbeit auch mit. Ja? Also ja, das soweit dazu. Fitness Nico, as usual, auch am Start. Braucht man einen Whey Shake Post-Workout, wenn man im Training EAAs trinkt? Gute Frage. Also, wenn du im Training deine EAAs trinkst, oder besser gesagt, die wichtige Frage, die du dir stellen solltest, wann hast du das letzte Mal davor eine Proteingabe gehabt? Ja, also, wann hast du das letzte Mal Protein zugeführt dem System? Und ist noch genügend im System drin. Ja? Also der Post-Workout-Shake an sich, der dient ja eigentlich nur der entsprechenden Gabe von Aminosäuren. Ja? Und im besten Falle, worauf deine Frage wahrscheinlich abzielt, ist das Triggern der Muskelproteinbiosynthese. Ja? Und dazu muss man halt immer, aus meiner Sicht, immer auch dem übergeordnet erstmal vielleicht den Gedankengang haben, dass das Training, das, was du gerade ausführst, mit das einen wichtigeren Reiz ausmacht, gerade weil was die Muskelproteinbiosynthese und die Zeit angeht, in der diese erhöht ist, ja, ist der Trainingsreiz mit viel, viel wichtiger. Klar wollen wir natürlich auch alles optimieren und natürlich auch über die Gabe von Aminosäuren diese Muskelproteinbiosynthese ebenfalls triggern, bis ins Maximum. Und wenn du halt im Training deine EAAs trinkst und dort genügend essentielle Aminosäuren aufgenommen werden, dann ist deine Muskelproteinbiosynthese sowieso gerade oben am Laufen und dann brauchst du auch keinen Post-Workout-Shake, weil du, ja, je nachdem, wie lange dein Training dauert, dauert das in 3 Stunden, dann könnten wir anders drüber reden, aber ich denke mal, normales Training dauert zwischen 60 und maximal, ja, 90 Minuten. Im Maximalfall Ende eines Mesozyklus vielleicht mal 2 Stunden. Und wenn du diesen Shake halt intra-Workout trinkst, das heißt in der Mitte des Trainings, dann bräuchtest du keinen Post-Workout-Shake. Du kannst ihn, könntest ihn trotzdem trinken. Er hat aber dann keine besondere Wirkung mehr, sondern hat dann einfach nur noch den Reiz, dass du deine Proteinbilanz für den Tag dann wahrscheinlich ja, früher füllst, genügend qualitative Aminosäuren zuführst in Form eines Wheys, was da sehr, sehr hochwertig ist. Und das ist halt auch mal mein Ansatz. Also ich muss zugeben, ich trinke immer einen Shake nach dem Training, einfach aus dem Grunde heraus, dass ich danach die Mahlzeit nach dem Post-Workout-Shake, mir keine Sorgen mehr machen muss oder mehr überlegen muss, was ich dann esse, wo noch eine Proteinquelle drin ist. Sondern dann kann ich einfach nur Carbs essen und gucken, welche Carbquelle brauche ich jetzt und nicht mehr überlegen, passt das mit der Proteinquelle zusammen. So, das ist für mich schon wieder, ja, da muss ich schon wieder drüber nachdenken, will ich gar nicht. Ich will einfach, ich trinke einen Shake nach dem Training und habe halt weniger, worum ich mich kümmern muss, sondern einfach Carbs rein und gut ist. Ja, das ist für mich halt so der Post-Workout-Shake. Der macht mir das Leben einfach leichter. Ja. Und ja, EAAs, ja, kann man trinken, braucht man nicht, kannst halt auch vor dem Training noch ein, zwei Stunden eine Proteingabe haben, dann bist du auch völlig im Soll, ist halt eine sehr, sehr teure Variante, hat jetzt keinen Riesenvorteil. Johannes fragt, Wechsel zwischen geringem Defizit und PSMF sinnvoll zur schnellen Gewichtsreduktion? PSMF, Protein Spared Modified Fasting? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist, wenn ich mich recht entsinne, ist das etwas von Lyle McDonald. Vielleicht liege ich da jetzt auch ganz falsch, aber ich bin mir relativ sicher, dass das eine sehr, sehr aggressive Diätvariante ist, bei der du zum größten Teil, glaube ich, nur Protein zuführst, ne? Über bestimmte Zeitfenster. Und was halt eine sehr, sehr aggressive Diät ist, in Form der, des Kaloriendefizits, ja. Und der Wechsel zwischen einem geringen Defizit und PSMM, PSMF, mit dem, das als sinnvoll und schnelle Gewichtsreduktion. Sagen wir es mal so, ich bin absolut kein Freund mehr der High-Speed-Diet, dieser PSMF. Ich weiß gar nicht, ob das sogar das gleiche ist. Ich bin überhaupt kein Freund davon. Ich habe es vor 2 Jahren, glaube ich, selber einmal gemacht. Ist sehr effektiv. Aber die Gefahr des Muskelabbaus, also wirklich für einen Hypertrophie-Athleten, für Siegathleten, ist es fernab jeglicher Optimalität. Ne? Dadurch, dass ich natürlich schnell wieder was abnehmen will, habe ich natürlich auch viel mehr die Wahrscheinlichkeit, mehr Anabola-Prozesse. Und das macht halt überhaupt, aus meiner Sicht, überhaupt keinen Sinn. Die Frage ist halt, warum willst du überhaupt dein Gewicht reduzieren? Ne? Also, bist du darauf aus, in eine gute Ausgangslage zu kommen, um mehr Muskeln aufzubauen, was das Ziel eines jeden sein solltest, der diesen Podcast hört, oder eines jeden Menschen sein solltest, weil Diäten kann man einfach machen und ja, ich bin einfach überhaupt kein Freund mehr davon, denn die meisten, die diese Diäten machen, ja, die werden sehr, sehr schnell ihre Hormonwerte in den Keller schießen lassen. Das Ganze ist nicht gesund, auch wenn es nur kurz gemacht wird und immer propagiert wird. Da sind die Marker noch gar nicht so schnell runter. Aus meiner Sicht, rein aus meiner Praxis heraus, don't do it. Also wenn ihr nicht auf der unterstützten Seite seid und die anabolen Prozesse höher sind. Don't do it. Ganz simpel. Dabei belasse ich es auch mit der Aussage. Was haben wir noch? Yunus Ören fragt, wie genau läuft das Online-Coaching ab und was für ein Programm am PC benutzt du? Habe ich, glaube ich, auch schon mal was zu gesagt. Also Online-Coaching funktioniert bei mir folgendermaßen. Es ist quasi ein wöchentlicher Austausch in Form von Video-Check-Ins. Das heißt, mein Klient schickt mir ein Video-Check-In, in dem er seine Woche einmal Revue passieren lässt. Simultan schaue ich mir natürlich sein Spreadsheet an. Also das heißt, jeder Klient kriegt eine Excel-Datei, die er in Google Sheets führt oder ich auch führe, wir von beiden Seiten führen, wo sein Trainingsplan drin ist, wo ich sehe, was er über die Woche gemacht hat, wo viele Lifestyle-Faktoren drin geführt werden täglich, die Rate of Gain geführt wird oder die Rate of Loss, je nachdem, was gerade das Trainingsziel ist, also das Gewicht wird entsprechend täglich monitorisiert, bin schon wieder mal monitorisiert, und so sehe ich halt, was auf Datenseite passiert, und über das Video sehe ich halt entsprechend nochmal ganz, ganz wichtig die Perspektive, wie energiegeladen ist der Klient, was für einen Ton hat er an sich, was kann ich so zwischen den Zeilen rauslesen, und das ist eigentlich so das, was das für mich das Online-Coaching so effektiv macht. Dieser wöchentliche Austausch, nicht nur in Form von Schrift, sondern dass ich halt auch wirklich Gestik, Mimik, Tonation, ach, sagt man das so? Ich habe heute so viele Wörter, wo ich denke, gibt's das überhaupt, das Wort? Whatever. Habe Und das macht entsprechend den Gesamteindruck sehr stark aus. Genau, und so entsprechend arbeitet man sich über Mesozyklen zusammen, von Mesozyklus zu Mesozyklus. Ich plane das Ganze halt immer schon sehr, sehr weit im Voraus, meistens so für ein Jahr, einen Makrozyklus. Und dann schaut man, ob es auf dem Weg halt irgendwelche Faktoren gibt, die den optimalen Weg nicht mehr zum optimalen machen. Man passt an, Maintenance-Phasen, das Leben spielt halt immer mit, so wie ich es gesagt habe. Und so passt man halt entsprechend die Zusammenarbeit an, das Training an, das Trainingsvolumen an, die Kalorienmenge an. Also eine Faktoren optimiert an sich in Gänze natürlich. Und so läuft das Coaching ab. Und das Ganze mache ich so, ich habe... Wie nennt sich das Programm? Screencast-O-Matic nennt sich das. Darüber nehme ich halt so eine Screencast-Videos auf. Das heißt, da bin ich im Bild, da ist aber auch die Excel-Datei im Bild und dann kann ich in der Excel-Datei rumklicken und Sachen zeigen. Hier hast du vielleicht wieder zu viel des Guten gewollt und das die Loads von Woche zu Woche zu stark erhöht. Ne? Wenn wieder ein Klient gebastelt wurde sozusagen, haben mir auch viele Klienten geschrieben, habe ich glaube ich im letzten Podcast gesagt, dass ich den einen oder anderen, der sich da angesprochen fühlte, habe. Genau, und das so funktioniert das Ganze über Videochat. Ne? Natürlich auch über Skype den Erstkontakt, wo man natürlich erstmal schaut, wo will der Klient hin, was macht meine Arbeit aus, passt die Zusammenarbeit überhaupt? Genau, und so läuft das Online-Coaching in wöchentlichem Austausch ab. So, nächste Frage. Sendleitner Sebastian fragt, sollte man bei einem Trainingsplanwechsel mit Intro-Week oder Deload beginnen? Finde ich eine sehr, sehr interessante Frage. Jetzt, wo ich sie lese, hätte man mir die Frage nicht gestellt. Also ich mache es in der Praxis halt so, dass ich den Deload immer so, oder dass der Deload so ausgeführt werden sollte, dass der entsprechende vorige Trainingsblock halt nochmal abtrainiert wird, halt mit den Anpassungen eines Deloads. Das heißt, das Trainingsvolumen ist deutlich verringert in bestimmten Zeitbereichen der Trainingswoche werden dann auch nochmal die Loads halbiert. Und da nutze ich dann natürlich im besten Falle, oder habe ich es eigentlich immer so gehalten, dass ich die Übung konstant gehalten habe aus dem letzten Mesozyklus. Wenn man jetzt den Trainingsplan natürlich wechselt, dann gäbe es natürlich auch durchaus eine Rationale dafür, dass man vielleicht in der Deload-Woche schon die neuen Übungen natürlich schon mal ein bisschen neuronal einarbeitet oder sich dort einfindet bei neuen Übungen, die man vielleicht lange nicht gemacht hat, noch nie gemacht hat. Dafür könnte man natürlich den Deload schon nutzen, was durchaus eine sinnvolle Gedanke wäre, der mir jetzt gerade erst bei der Frage kam. Von daher vielen Dank für die Fragen. Gerade beim Podcast kommen mir ganz oft so Ideen oder so Gedankengänge, die ich sonst gar nicht habe. Also könnte durchaus sein, wenn man den Trainingsplan wechselt und größere Veränderungen drin hat oder viele neue Übungen drin hat, dann kann man im Deload natürlich schon diese ein bisschen einüben. Wichtig ist natürlich, dass dabei die Intensität noch nicht so hoch ist, dass durch diesen Effekt des Neuen natürlich zu viel Ermüdung wieder angehäuft wird und wir den Deload dadurch maskieren oder nicht optimal halten und dann nicht in der optimalen Ausgangslage sind für den darauf folgenden Trainingsblock. Ja, also das sind so die zwei Gedankengänge, die mir dazu einfallen. Dann RT Fletcher, Roy the Boy, auch ein Klient von mir. Was sind deine Lieblings-Eissorten von Ben & Jerry's? Ganz, ganz simpel. Seit es die Diät-Eissorten gibt von Ben & Jerry's, ganz klar, Morphoria. Die Lieblingssorte ist, wie heißt die? Caramel Cookie Fix. Ganz klar Nummer 1 der Morphoria-Sorten. Einfach aus dem Grunde heraus, dass das Geschmacks-Makro-Verhältnis ungeschlagen ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr leckeres, gutes Eis mit wenig Fett, trotzdem einen sehr, sehr guten Geschmack. Deswegen würde ich das als erstes essen, wenn ich in den Laden gehe und was kaufen würde. Es gibt noch ein anderes Vanille-Eis von Morphoria davon, was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Das Schoko-Eis ist auch nicht so schlecht, das Morphoria. Ich weiß die Namen jetzt gerade leider nicht, weil das Geschmacksverhältnis, wie gesagt, zum Makroverhältnis eigentlich recht, recht gut ist. Wenn es um die Vollfett-Sahne-Eissorten geht von Ben & Jerry's, ist ganz klar Peanut Butter Cup auf dem ersten Platz, ohne Wenn und Aber. Da gibt es nichts. Also Peanut Butter Cups sind unglaublich geil. Und dann auch noch Eis Nummer 1. undisputed sozusagen. So, nächste Frage von Arta Kamjabian. Der ein oder andere wird ihn noch kennen, den jungen Mann. Wir haben ja auch einige Podcasts schon gemacht. Hat ja das GmbF-Debüt, war das dieses Jahr? Letztes Jahr gehabt. Letztes Jahr. Und deine Frage, sehr, sehr interessant, weil es auch dazu passt. Wenn ich Chicken, Haferflocken, Cini-Minis und Salz esse, werde ich dann prall? Fragezeichen. Ist natürlich eine Gag-Frage, Arta, weil wir das Ganze quasi am Wettkampftag haben wir alle diese Sachen quasi gegessen. Wir haben quasi so gepiekt, ja, und sind auch gut prall geworden. Ja, was jetzt nicht heißen soll, dass ihr euch jetzt aufschreiben sollt, dass ihr Chicken, Haferflocken, Cini-Minis und Salz essen sollt. Das war eher eine Gag-Frage, aber es hat auf jeden Fall funktioniert, die Kombination aus entsprechend Salz, Sodium, ne? Also was auch Cini-Minis, Carbs natürlich und Haferflocken hat dort einen guten Dienst geleistet, was aber nicht heißt, dass das für jeden so der Fall sein sollte. Ansonsten für die, die gefragt haben, ich kriege auch immer wieder mal Fragen, auch hier bei YouTube war ein Kommentar, wo Arta ist. Arta lebt noch, Arta trainiert noch, ich habe ihn gerade gestern erst getroffen, der trainiert auch noch, hat jetzt aber beruflich einfach anders Fuß gefasst. Was jetzt außerhalb des Fitness- und Bodybuilding-Bereichs ist und da macht er jetzt sein Ding und habe ich auch zu ihm gesagt, mach eine Sache und jetzt mach sie auch konstant. Beständigkeit ist der wichtigste Faktor für Wachstum im Leben und das tut er jetzt auch und ja, that's it. Macht halt was in einer ganz anderen Branche. Lebt aber noch und ich hoffe, der Bizeps gedeiht auch immer noch. Ich werde das mal weiter beobachten, falls er das überhaupt hier hört. Nächste Frage. Wann die Kalorien reduzieren bei Stagnation auf der Waage? Fragezeichen. Auch von Gains 1004. Also wenn das Gewicht auf der Waage stagniert, dann muss man natürlich immer erstmal feststellen oder den Status quo feststellen, wie lange ist diese Stagnation vonstatten gegangen und welche plausiblen Gründe könnte es geben, dass das Ganze vielleicht auch maskiert ist und wir entsprechend die Rate of Loss, also den Gewichtsverlust prozentual, den wir vielleicht haben wollen, vielleicht doch haben, bloß er zeigt sich nicht auf der Waage. Ja? Wenn ich ausschließen kann, dass genügend Zeit verstrichen ist und ich sicher bin, alle Parameter auf dem Zettel habe, ich kenne mein Need, ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht den ganzen Tag halbtot in der Ecke liege, und so weiter und so fort, dann ist natürlich eins der Variablen, die man nutzen kann, um entsprechend das Gewicht weiter zu reduzieren, auch die Kalorien zu reduzieren. Eine ganz normale Rationale, die man da in Betracht ziehen muss. Andere wäre halt, die Aktivität zu erhöhen, ja, was durchaus möglich ist, was aber dann wieder vom Szenario abhängt, wie hoch ist die Aktivität schon, die konstant ist. Ja? Also jemand, der schon 15.000 Schritte macht, bei dem erhöhe ich jetzt dann nicht mehr die Schritte, sondern da werden dann Kalorien gestrichen. Ja? Weil wir können natürlich irgendwann nicht einfach noch mehr Aktivität machen, weil A, Faktor Zeit, ja, der wird irgendwann viel zu groß. Das heißt, das Stresslevel steigt, weil ich viel zu viel Zeit zu investieren muss. Und auch die Ermüdung steigt irgendwann, auch wenn sie pro 1.000 Schritte halt sehr, sehr klein ist, bei 20.000 Schritten irgendwann geht sich das halt nicht mehr positiv aus und dann ist es halt viel, viel einfacher, Kalorien zu reduzieren, um seine gewünschte Rate an Gewichtsverlust prozentual wieder zu bekommen, die man haben möchte. Ja, also immer in den Fällen sollte man dann wieder darüber nachdenken, seine Kalorien zu reduzieren und es ist natürlich auch davon abhängig, wo stehe ich überhaupt schon mit den Kalorien, ja, und wo. Also wo ist das Limit erreicht, wo ich die Kalorien so niedrig habe, dass mein Körper in einen Zustand kommt, in der er sich gar nicht mehr, nicht mal seinen Grundzustand versorgen kann und Systeme abgeschaltet werden. Ja, da sollte man nicht drunter kommen. Ja, was habe ich noch? Da, Dominik Saval. Wie viele Muskelgruppen darf man oder kann man in einem Mesozyklus priorisieren? Gute Frage. Und wie immer, ihr kennt mich, stellt sich bei mir bei einer Frage immer erstmal eine nächste Frage. Also erstmal sollte man sich die Frage stellen, macht es überhaupt schon Sinn, im jetzigen Zustand, in dem man sich befindet oder dort, wo man sich in seiner Trainingskarriere befindet, ist es dort sinnhaft und ist es dienlich zu priorisieren? Ja? Würde es vielleicht nicht Sinn machen, in Gänze erstmal weiter zu hypertrophieren, zu schauen, habe ich zum Beispiel mein Trainingsvolumen auf dem Zettel, kann ich zum Beispiel vielleicht die Volume Landmarks nutzen, um halt möglichst viel adaptives Volumen reinzubekommen, bevor ich jetzt anfange, entsprechende Muskelgruppen zu priorisieren. Sollte das Szenario sinnvoll sein, ja, weil ich entsprechend vielleicht Men's Physikathlet sein will in Zukunft und will mich ganz klar auf die Schultern ein bisschen mehr fokussieren und kann da auch mehr Trainingsvolumen reinstecken, was bei der Schulter sowieso nicht so dramatisch sein wird, weil die viel Trainingsvolumen ab kann zum Beispiel, dann kann man natürlich da priorisieren und sagen, okay, da macht das Sinn. Ja? Und wie viele Muskelgruppen du priorisierst, ich würde partout aus der Praxis erstmal sagen, maximal 2, ja? Weil sobald du halt schon 3 oder 4 Muskelgruppen priorisierst, dann hast du halt entsprechend, dann ist es eigentlich schon fast keine Priorisierung mehr, ja? Weil dann schon so viele Muskelpartien zusammenkommen, dass es dass es so ein bisschen am Ziel vorbeigeht. 2 Muskelpartien zu priorisieren, die vielleicht auch nicht gleich in der Nähe zueinander sind und vielleicht auch vom Bewegungsmuster anders arbeiten, ja, das kann man durchaus machen. Muss dazu sagen, dass ich das, wenn ich sowas mache, eigentlich bis jetzt immer nur eine Muskelgruppe pro Mesozyklus oder mehrere Mesozyklen priorisiert habe bei Klienten. Ja. 2 habe ich eigentlich noch nie gemacht bis jetzt. Kann aber auch sein, dass es einfach das Szenario noch nicht gegeben war. Das zu der Frage. So, haben wir noch was? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe alle abgearbeitet. Ja, auf jeden Fall alle, die bis heute Morgen reingekommen sind. Mache ich mal Screenshots, danach kann ich das dann leider immer nicht mehr sehen oder ich habe es dann wieder vergessen. Auf jeden Fall vielen Dank für alle Fragen, die reingekommen sind. Ist mir jedes Mal wieder eine Freude und das war's für diese Woche. Ich freue mich natürlich, wenn ihr habt wieder ein bisschen Mitleid mit mir. Ich nehme das meistens immer mittwochs auf und dann habe ich meistens morgens schon irgendwie 5 Stunden Personal Training, fast back-to-back, ab 7 Uhr 5 Stunden hintereinander hinter mir. Dann habe ich noch Training hinter mir, dann habe ich noch Supportarbeit hier hinter mir und dann mache ich den Podcast und dann bin ich manchmal kognitiv nicht mehr ganz so fresh. Ich hoffe, dass ihr seht mir das nach. Was ich sagen wollte, ihr habt nach dem letzten Podcast super cool bei iTunes sehr, sehr viele positive Bewertungen dagelassen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze wieder tut. Ich freue mich natürlich auch wieder, wenn ihr das Ganze in eurer Instagram-Story teilt, mich markiert, mir Feedback gebt. Über jegliches freue ich mich jedes Mal. Ich reposte das auch immer sehr, sehr gerne. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes als zu verbleiben bis zur kommenden Woche und euch eine produktive Woche zu wünschen. Wie immer, Podcast kommt immer sonntags um 9 Uhr, mache ich jetzt fix, auf YouTube. Und für die, die sich immer fragen, wann kommt das Ganze bei iTunes und Spotify, immer montags ab 5 Uhr. Am besten den Podcast abonnieren und die Synchronisation anschalten. Also wenn ihr ihn abonniert habt und synchronisiert, dann ist er ab 5 Uhr sowieso auf eurem Telefon drauf. Ihr könnt losstarten und dann euch das Ganze anhören. Würde ich mich riesig freuen. Judy, ich sage ciao, ciao und bis zum nächsten Podcast.